Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In Deutschland beharrt man auf der Schuldenbremse, obwohl ein gigantischer Investitionsstau herrscht und obwohl Deutschland zu Ländern mit hervorragenden Kreditbedingungen auf den internationalen Finanzmärkten gehört. Anders gesagt, das hierzulande gespart wird, ist eine politische Entscheidung, die vor allem vom Finanzminister durchgesetzt wird. Mittlerweile sprechen sich immer mehr Ökonomen und sogar Unionspolitiker für Änderungen der Schuldenbremse aus, nicht zuletzt auch, weil sie gerne aufrüsten wollen.
Das alles haben wir schon oft besprochen. Nun wollen wir uns aber einmal den Ländern zuwenden, die andere Bedingungen auf den Finanzmärkten vorfinden. Es gibt nämlich viele Länder, ganz besonders Schwellen- und Entwicklungsländer, die Schwierigkeiten haben, sich in ausländischer Währung zu verschulden. Aber genau das ist natürlich notwendig, denn, wie wir wissen, ist ohne Zugang zum US-Dollar der Zugang zur Weltwirtschaft versperrt. Ohne Zugang zu dieser Weltwährung, zu diesem Weltgeld, sieht das für viele Länder dunkel aus. Wenn also in Entwicklungsländern eine Krise im Anmarsch ist, dann passiert fast immer dasselbe. Die internationalen Kreditbedingungen werden immer schlechter, weshalb sich diese Länder dann an den Internationalen Währungsfonds wenden. Dieser soll ihnen dann mit neuen Krediten aus der Krise helfen.
Ganz so einfach ist es aber nicht. Wie wir heute sehen werden, ist der IWF keineswegs eine bloße wirtschaftspolitische Feuerwehr, die das Schlimmste verhindert. So sieht er sich zwar selbst gern, aber mitunter werden die ökonomischen Bedingungen in den betroffenen Ländern sogar noch schlimmer. Das liegt daran, dass der IWF den jeweiligen Ländern immer wieder Austeritätsmaßnahmen aufzwingt, die mit Privatisierungen von Staatsunternehmen und dem Abbau sozialer Sicherheit einhergehen. Diese Entwicklung wollen wir in der heutigen Folge nachzeichnen. Dabei klären wir unter anderem folgende Fragen. Was macht der Internationale Währungsfonds überhaupt? Unter welchen Bedingungen vergibt er Kredite? Wie hat sich das im Lauf der Jahrzehnte verschoben? Und welche Auswirkungen hat das auf die ärmeren Länder?
Zuerst wollen wir aber darauf verweisen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Wir sind bei Patreon und Steady angemeldet und bieten dort Zusatzinhalte an. Kürzlich ist die neue Folge von WFA Literatur erschienen. Dort sprechen wir über Bertolt Brechts Mutter Courage. Und diesen Monat sprechen wir dann über Das Café am Rande der Welt, ein Bestseller über einen Werbemanager auf Selbstfindungstrip. Und, das kann man schon mal verraten, es wird sehr, sehr, sehr nachdenklich und philosophisch.
Ja, ich bin schon gespannt, welche Horizonte sich da für mich eröffnen. Auch beantworten wir einmal im Monat eure Community-Fragen in der Speakeasy Bar. Wer all das hören möchte, kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. So macht ihr es dann noch möglich, dass Folgen wie die heutige kostenlos für alle verfügbar sind. Vielen Dank.
Wie gesagt, soll es heute um die ärmeren Länder gehen, denn vielerorts leben die Menschen weiterhin in bitterer Armut, also wirklich nur von wenigen Dollar pro Tag. Das hatten wir schon mal erklärt, als es darum ging, dass die globale Armut künstlich klein gerechnet wird. Die Weltbank verfügt über mehrere sogenannte Poverty Lines, also Armutsgrenzen. Die niedrigste liegt bei 2,15 Dollar pro Tag und alles darunter wird als extreme Armut bezeichnet. So, und wenn man dann diese Armutsgrenze nimmt, dann scheint die extreme Armut weltweit stark zurückgegangen zu sein. Also es gibt immer mehr Menschen, die von 2,15 Dollar pro Tag oder mehr leben. Auf den zweiten Blick sieht die Sache aber ganz anders aus, wie David Oakes und Henry Williams vor anderthalb Jahren im American Affairs Journal beschrieben haben. Denn tatsächlich lässt sich ein großer Teil der Reduktion globaler Armut auf eine einzige Weltregion zurückführen, nämlich Ostasien. Und dabei sticht ein einziges Land ganz besonders heraus, wenig überraschend, es ist die Volksrepublik China.
In einem herausragenden Text mit dem Titel The Long Slow Death of Global Development schreiben Ox und Williams: Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Chinas Beitrag zur weltweiten Armutsbekämpfung überdurchschnittlich groß ist. Chinas Zuwächse haben etwa 45% des gesamten Rückgangs der extremen Armut seit 1981 ausgemacht. Bei höheren Einkommensniveaus, die eher für den dauerhaften Eintritt in den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen repräsentativ sind, ist der chinesische Beitrag sogar noch größer – Bei $5 pro Tag ist China für fast 60% der Gesamtgewinne verantwortlich. Bei $10 pro Tag, einige Dollar über der Armutsgrenze für Länder mit mittlerem Einkommen, aber immer noch ein Jahreseinkommen von nur $3,650, ist China für ganze 70% der weltweiten Armutsreduzierung seit 1981 verantwortlich.
Das bedeutet also, die meisten Länder haben in den vergangenen Jahrzehnten kaum Wohlstandszuwächse erfahren, die irgendwie nennenswert sind. Ja, wenn man die sehr, sehr willkürliche Grenze von $2,15 pro Tag nimmt, dann sind deutlich weniger Menschen arm als noch vor 50 Jahren, als noch im Jahr 1970. Aber sobald man etwas höhere Werte nimmt, ist die globale Abnahme der Armut quasi unsichtbar. Nehmen wir mal diese $10 pro Tag. Das ist ein Bruchteil dessen, was ein durchschnittlicher deutscher Arbeitnehmer bekommt. Hierzulande würde man damit immer noch als bitterbitter arm gelten und dennoch liegt ein großer Teil der Weltbevölkerung darunter. Und von den Menschen, die es geschafft haben, $10 oder mehr pro Tag zu bekommen, in den letzten Jahrzehnten waren 70% in China. Ja, also die gesamte restliche Welt teilt sich quasi 30% auf von denen, die es über diese Grenze hinaus geschafft haben. So arm und so ungleich ist die Welt. Und wohlgemerkt, ganz kurz noch, China und dann natürlich noch die anderen ostasiatischen Länder, ja, wo auch noch ein ordentliches Wachstum stattgefunden hat. Aber beispielsweise in vielen lateinamerikanischen Ländern, in vielen afrikanischen Ländern sprechen wir wirklich von teilweise Nullwachstum, teilweise von weniger Wohlstand als vor Jahrzehnten. Also wirklich von real weniger Wohlstand als vor Jahrzehnten.
Wo schon fast nichts war. Das liegt laut Ox und Williams vor allem daran, dass seit den 1970er Jahren die ärmeren Länder eine Deindustrialisierung erlebt haben, die viel stärker als die des Westens war. Und das klingt jetzt ganz eigenartig, dass also man da in den 70er Jahren bei den armen Ländern schon von einer Deindustrialisierung spricht. Und das lässt sich aber erklären. Also zwar wurde auch ja hier in westlichen Ländern deindustrialisiert, aber das fand auf einem viel höheren Wohlstandsniveau statt. In den ärmeren Ländern war die Industrialisierung noch nicht sonderlich weit fortgeschritten, aber es gab so etwas. Und als die Krisen der 1970er, 80er Jahre einsetzten und für eine erzwungene Deindustrialisierung sorgten, da kann man dann eben diese Entwicklung nachvollziehen, vor der wir dann heute stehen, also dass die Armut da nicht abgenommen hat, stagniert oder schlimmer geworden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, bis auf wenige Länder wie Norwegen, die durch Rohstoffe wohlhabend geworden sind, haben fast alle reichen Länder den Weg der Industrialisierung beschreiten müssen, um ökonomisch erfolgreich zu sein.
Genau, also ohne Industrialisierung gibt es fast nirgends in der Welt reiche Länder und wohlhabende Menschen. Und dieser Weg der Industrialisierung, der ist dort einfach wieder abgewickelt worden, regelrecht. Da hat man dann in den 70er Jahren diese Ölkrisen, man hat dann den Volkerschock, also die hohen Zinssteigerungen Ende der 70er Jahre als Antwort auf die hohe Inflation, was dann natürlich eine globale Krise auslöst, ja eigentlich die Weltwirtschaft quasi gestoppt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Weg, den man eigentlich schon beschritten hatte, wo man auch in armen Ländern hohe Wachstumsraten verzeichnet hat, ja, insgesamt niedriges Wohlstandsniveau, aber auf diesem niedrigen Wohlstandsniveau hohe Wachstumsraten, sodass man dachte, wow, da geht's jetzt auch richtig bergauf. Das wurde damit alles abgebremst und eingestampft und dann gerade ab den 2000er Jahren gab es dann so eine Entwicklung, dass man wieder mehr auf den Export von Rohstoffen gegangen ist. Zum Beispiel angeheizt durch diesen chinesischen Boom, ja, dass in China quasi alles boomte und man dann die Nachfrage nach den Rohstoffen aus diesen Ländern hatte und dass das auch eine Zeit lang noch eine ganz rationale Strategie war, zu sagen, gut, dann bauen wir jetzt erstmal diese Rohstoffe ab. Nur ab dem Moment, wo dann das chinesische Wachstum so in den letzten 10 Jahren langsam in Schlingern geraten ist, da wurde es dann auch für die ärmeren Länder wieder sehr bedrohlich. Und verschlimmert wurde das Ganze in den vergangenen Jahrzehnten noch durch internationale Organisationen, die die radikale Marktgläubigkeit der 1980er und 90er Jahre diesen Ländern aufzwangen. Oakes und William schreiben, die Strukturanpassungsprogramme, die der IWF für den Schuldenerlass verlangte oder die von enthusiastischen Liberalisierern wie Hernando de Soto unabhängig davon befürwortet wurden, führten zu einem weiteren Abbau der staatlichen Kapazitäten durch Privatisierungen, Deregulierung und Entlassungen. In ihrer Verzweiflung begannen viele Regierungen der armen Welt, ihre Kapitalkonten zu liberalisieren, um ausländische Investitionen anzukurbeln, was die Volatilität erhöhte und in einer Reihe von Finanzkrisen gipfelte. 1994 in Mexiko, 1997 in verschiedenen asiatischen Volkswirtschaften und 1998 in Russland. Doch all diese Reformen trugen trotz der Unterstützung durch westliche Ökonomen oder ausländische Gefolgsleute wie de Soto oder Anatoly Chubais kaum zur Verbesserung der Wachstumsgrundlagen bei. Stattdessen bescherten sie der armen Welt die ausgehöhlten Staaten, mit denen sie in das neue Jahrhundert gehen würde.
Nun ist das Wort Strukturanpassungsprogramme gefallen. Damit sind wir zurück beim heutigen Thema, nämlich beim IWF. Der Internationale Währungsfonds vergibt seine Kredite an arme Länder, die in die Krise geraten, nämlich nicht bedingungslos. Im Gegenzug für seine Gelder verlangt der IWF sogenannte Strukturreformen oder Strukturanpassungen. Oftmals handelt es sich dabei um Prozesse, die ein Land marktwirtschaftlicher machen sollen. Staatsunternehmen werden privatisiert, der Arbeitsschutz wird gelockert, Staatsausgaben werden gesenkt.
Das war jedoch keineswegs immer so. Die Geschichte des IWF geht zurück in die frühen 1940er Jahre. Da hat man sich ja überlegt, wie könnte eine Nachkriegsordnung aussehen. Wir haben da auch in den Folgen über das Exportweltmeistertum kürzlich schon drüber gesprochen. Und beim legendären Bretton Woods-Treffen wurde dann der IWF als Idee ins Leben gerufen. Eine der Kerninstitutionen des Weltwirtschaftssystems unter US-amerikanischer Vorherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Funktionsweise des IWF, die war von Anfang an recht simpel. Alle teilnehmenden Länder zahlten in eigener und fremder Währung in diesen Fonds ein. Also Fonds bedeutet ja letztlich nichts weiter als Topf. Es zahlten also alle teilnehmenden Länder je nach Größe ihres Handelsvolumens in den gemeinsamen Topf ein. Und wenn nun ein Land Defizitprobleme hatte, dann konnte es aus dem Fonds Geld leihen. Im einfachsten Fall drohten nur Zinszahlungen, in schwerwiegenderen Fällen mischte sich der IWF aber selbst ein und konnte Veränderungen in der nationalen Geld- und Wirtschaftspolitik fordern.
Ursprünglich hatte der IWF zwei Kernaufgaben. Erstens sollte er die mehr oder minder fixen Währungskurse überwachen. Der Dollar war an Gold gebunden, die restlichen Währungen des Bretton Woods-Systems an den Dollar. Das wurde vom IWF überwacht. Und zweitens sollte er bei Zahlungsbilanzkrisen helfen. Nach 1973 und dem Ende von Bretton Woods blieb nur noch der zweite Teil. Der IWF dient seitdem der Bekämpfung von Zahlungsbilanzkrisen, um Kapitalflucht, starke Währungsabwertung und so weiter zu vermeiden. Dabei hat er drei Kernaktivitäten, nämlich erstens die Überwachung der ökonomischen Aktivitäten und Risiken der Mitgliedstaaten, zweitens Beratung und Training im Bereich der Geld- und Fiskalpolitik und drittens die konditionelle Kreditvergabe.
Konditionell bedeutet, dass die Kredite nur unter bestimmten Bedingungen vergeben werden. Diese haben sich jedoch im Laufe der Jahrzehnte stark verändert, wie Alexandros Kentikelenis und Thomas Stubbs in ihrem Buch A Thousand Cuts – Social Protection in the Age of Austerity beschreiben. Anfangs, also in diesen ersten Jahrzehnten, da ging es nur um Maßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik, dann aber wurden die wirtschaftspolitischen Themen, in die sich der IWF einmischte, immer vielfältiger. Die Autoren schreiben: In den ersten vier Jahrzehnten seiner Tätigkeit umfasste die Konditionalität eine Reihe vorhersehbarer Reformen, die sich fast ausschließlich auf den Abbau von Haushaltsdefiziten, eine restriktive Geldpolitik und Wechselkursabwertungen konzentrierten, also auf Bereiche, die unter das Mandat des IWF fallen. Aber, dann schreiben sie weiter, das Eintreten des IWF für eine einstmals enge Bandbreite von Reformen, vor allem im Bereich der Steuer- und Geldpolitik, hat sich auf ein viel breiteres Aufgabengebiet ausgeweitet. Die Beseitigung von Handelshemmnissen, um den Zugang zu internationalen Märkten zu erleichtern und ausländische Direktinvestitionen zu fördern. Die Abschaffung staatlicher Regeln, Vorschriften und Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit, wie zum Beispiel Kriterien für den Zugang zur Industrie und Arbeitsnormen, um vermeintliche Ineffizienzen in der Funktionsweise des Privatsektors zu beseitigen. und der Verkauf staatlicher Unternehmen und natürlicher Ressourcen an den Privatsektor in der Hoffnung, die wirtschaftliche Verwaltung dieser Branchen zu verbessern.
Wir sehen, der Bereich, für den sich der IWF zuständig erklärt, hat sich immer stärker erweitert. Anfangs war es noch so, dass der IWF nur geld- und fiskalpolitische Vorgaben gemacht hat. Mit der Neoliberalisierung der 80er Jahre und dem blinden Glauben an Marktkräfte, Handelsfreiheit und Kapitalfreiheit hat der IWF diese Ideologie dann aber auch in seine Politik einfließen lassen. Um das einmal beispielhaft zu illustrieren, bis in die 80er Jahre hätte der IWF vielleicht gesagt, das staatliche Defizit muss gesenkt werden. Wie genau das passiert wäre, hätte er aber nicht vorgezeichnet, denn da gibt es ja mehrere Wege.
Ein Staat kann beispielsweise weniger Geld ausgeben, dann kann er aber immerhin noch selbst entscheiden, wofür er weniger ausgeben will. Oder aber er kann die Steuern erhöhen. Wenn jetzt aber der IWF kommt und sich beispielsweise für höhere Konsumsteuern anstatt von höheren Steuern für Reiche ausspricht, dann findet auf einmal eine Einmischung in die Steuerpolitik des Staates statt, die noch dazu ideologischen Motiven folgt. Also weil man beim IWF der Meinung ist, ja, weil das so die neoliberale Ideologie ist, dass Steuersenkungen für Reiche über den Trickle-Down-Effekt für mehr Wachstum sorgen, dann heißt das natürlich, auf gar keinen Fall dürfen die Reichen mehr Steuern zahlen, um das staatliche Defizit irgendwie gerade zu rücken. Oder anderes Beispiel, weil man davon ausgeht, private Betriebe, die sind ja viel effizienter als staatliche, werden dann Staatsbetriebe privatisiert. Das führt dann dazu, dass der Staat weniger Geld für diese Betriebe ausgibt, für die laufenden Kosten. Es gibt eine kurze Einnahme, die man dadurch erhält. Und dann wird gesagt, ja, das ist doch prima, so kann man das staatliche Defizit abbauen. Und diese immer stärkere Einmischung des IWF seit den 80er Jahren, die sorgt schon lange für Kritik. Erstens, weil damit die demokratische Entscheidungsfindung der Mitgliedstaaten stark geschwächt wird. Und das konnte man auch wunderbar in der Eurokrise sehen. Zweitens, weil der IWF damit immer wieder sein ursprüngliches Mandat überschreitet.
Der IWF verzichtet wegen dieser Kritik auch seit langem auf den Begriff Strukturreformen. Die heutige EZB-Chefin Christine Lagarde sagte während ihrer Zeit als IWF-Chefin im Jahr 2014 sogar, strukturelle Anpassungen, das war vor meiner Zeit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So etwas machen wir nicht mehr. Nein, im Ernst, Sie müssen verstehen, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere finanzielle Unterstützung anbieten, geändert haben. Zumindest in der öffentlichen Kommunikation distanziert sich der IWF also von diesen Praktiken. Wieso? Nun, erstens, weil sie demokratietheoretische Probleme mit sich bringen und zweitens, weil viele Länder mit diesen Politikempfehlungen nicht gerade gut gefahren sind. Das ist ja eine ungeheure Einmischung in die staatliche Souveränität und wenn wir es da auch gerade mit Demokratien zu tun haben, ist also der demokratische Wille plötzlich nichts mehr wert, wenn vom IWF diktiert wird, dass jetzt die Konsumsteuern angehoben werden und die Steuern für Reichen gesenkt werden. Ja, also es ist interessant, wie die ganze Zeit so eine Glorifizierung der Demokratie bei gleichzeitiger Aushöhlung durch diese so hochgeschätzten Institutionen stattfindet. Ne? Und im bereits zitierten Buch von Kellenis und Stubbs gehen die Autoren den Folgen von mehreren Jahrzehnten Strukturanpassung auf den Grund und kommen zu pessimistischen Schlussfolgerungen. Der IWF habe die nationalen Gesundheitssysteme verschlechtert und für eine Erhöhung der Ungleichheit gesorgt.
Was man natürlich beim IWF weit von sich weisen würde, genauso wie man, du schon völlig richtig gesagt hast, behauptet, ja, damit haben wir überhaupt nichts mehr zu tun mit Strukturanpassungsprogrammen. De facto ist es so, eigentlich hat man sich da neue Labels ausgedacht, also wie man das Ganze nun nennt. Aber das Ganze geht recht munter weiter, also die Konditionalität in der Kreditvergabe. Und wir werden später auch noch sehen, da wo man dann sagt, naja, aber wir fördern ja auch teilweise mit Geldern die Staaten, ja, oder wir schreiben denen vor, die müssen so und so viel für Soziales ausgeben. Da merkt man, naja, oftmals passiert das dann aber nicht. Gucken wir uns das mal jetzt beispielhaft an, dass man jetzt nicht nur so abstrakt darüber spricht. Zum Beispiel im Bereich der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Da wird das besonders deutlich, wie der IWF für tatsächlich mehr Ungleichheit gesorgt hat. In Rumänien etwa forderte der Fonds Rentenkürzungen von 15% und eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. In Griechenland wurden Arbeitsmarktmaßnahmen gefordert, etwa die Verlagerung von sektoralen Verhandlungen zu Verhandlungen auf der Ebene einzelner Unternehmen. Das ist, glaube ich, recht schnell klar, oder das versteht man recht schnell. Die gewerkschaftliche Arbeit, die wird dadurch sehr stark erschwert. Denn jetzt ist es ja nicht mehr so, dass in ganzen Branchen verhandelt wird, sondern nur in einzelnen Unternehmen gestreikt und verhandelt wird. Und dann ist der Druck der Arbeitnehmer natürlich deutlich schwächer. Die Lohnabschlüsse, die man erwirken kann, die fallen geringer aus. Und das hat natürlich Umverteilungswirkungen von unten nach oben. Und das ist eine vom IWF verordnete Schwächung der Arbeiterschaft, da ja so das Kapital zulasten der Arbeiterschaft gestärkt wird.
Bleiben wir beim Fall Griechenland nach 2010. Dazu schreiben die Autoren: Das Land lieh sich zunächst 110 Milliarden Euro vom IWF und den Partnern in der Eurozone unter der strikten Bedingung, dass die Staatsausgaben drastisch gekürzt würden. Dies hatte nachteilige und langanhaltende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Die Kürzungen der kommunalen Haushalte führten zu einer Reduzierung der Mückensprühprogramme, was dazu führte, dass zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder lokal übertragene Malaria auftrat. Die Budgets der öffentlichen Krankenhäuser wurden um 26% gekürzt, was zu einer Überlastung des Personals, wachsenden Wartelisten und einem Mangel an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung führte, und auch die Präventions- und Behandlungsprogramme für den illegalen Drogenkonsum wurden gekürzt, was zu einem Anstieg der HIV-Infektionen bei intravenösen Drogenkonsumenten führte. Das ist ja eine ganz erstaunliche Auflistung. Ich kann dem noch was hinzufügen. Es hat mir ein Grieche mal erzählt, dessen Eltern noch immer dort leben, sehr alt sind, und wo der Vater zur Dialyse musste, und dort waren dann die Dialysepatienten auch zum Beispiel fast alle an HIV erkrankt, weil man einfach gar kein Equipment hat, um ständig alles auszutauschen für jeden einzelnen Patienten. Mhm. Und dann sagt man, das machen wir jetzt alles mit einer Nadel.
Ja, das ist Wahnsinn. Und solche dramatischen Geschichten sind aber in diesem Buch keine Seltenheit. Zitat: Wir haben in diesem Kapitel festgestellt, dass die IWF-Konditionalität in den letzten Jahrzehnten die staatlichen Gesundheitsausgaben weltweit insgesamt reduziert hat. Auf der Grundlage statistischer Tests können wir mit hoher Sicherheit sagen, dass dieser negative Effekt in erster Linie auf quantitative Bedingungen in den Bereichen Arbeit und Fiskalpolitik zurückzuführen ist. Insbesondere in Westafrika, wo das Wohlstandsniveau bekanntlich dramatisch niedriger ist als in Griechenland, gab es immer wieder Krisen des Gesundheitssystems, die auch dem IWF zugeschrieben werden von Kritikern. Etwa in Ghana, wo sich zwischen 2004 und 2007 die Anzahl der praktizierenden Ärzte um sage und schreibe die Hälfte verringerte. Und das hat dann unter anderem damit zu tun, dass der IWF den Staaten vorschreibt, wie viel Geld sie maximal für Staatsbedienstete ausgeben dürfen. Oder auch natürlich Krankenhausprivatisierung spielt natürlich auch eine Rolle bei der Verschlimmerung der Gesundheitskrise.
Zwar behauptet der IWF mittlerweile, die Probleme der Vergangenheit erkannt und korrigiert zu haben. Dadurch gibt es mittlerweile auch Mindestanforderungen, die an Staaten gestellt werden, wie viel für Gesundheit und Soziales ausgegeben werden soll. Diese Anforderungen sind jedoch im Gegensatz zu geforderten Kürzungen oftmals nicht bindend. Wie so oft ja bei den all den schönen Sachen, die eingefordert werden, ist dann immer freiwillig in irgendeiner Weise. Die betroffenen Staaten stehen dann also vor der folgenden absurden Situation. Einerseits müssen sie Kürzungen vornehmen. Daran sind die Kredite direkt geknüpft. Andererseits wird ihnen vorgeschrieben, so und so viel Geld für Gesundheit auszugeben, das ist aber nicht bindend. Was resultiert jetzt daraus? Klar, es wird in den essentiellen Bereichen weiterhin gespart. Nur die Hälfte dieser Minimalforderungen wird laut den zitierten Forschern von den betroffenen Ländern umgesetzt. Die tödlichen Folgen davon konnte man in westafrikanischen Ländern dann bei größeren Gesundheitskrisen wie Ebola sehen.
Wie soll man nun mit diesen Problemen umgehen? Lassen sie sich überhaupt lösen? Kenty Kalenius und Stubbs fordern am Ende ihres Buches Veränderungen des IWF, und sie stellen da besonders auf das Stimmrecht ab. Ja, also es gibt da ja verschiedene Institutionen des IWF, und dort schreiben sie: Das derzeitige System ist zutiefst unausgewogen oder sogar absurd. Belgien zum Beispiel hat mehr Stimmen als die Türkei oder Indonesien. Unsere Agenda beinhaltet daher zumindest eine Neuverteilung der Stimmrechte zugunsten der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Eine Überarbeitung des Fachwissens des Personals, weg von der engen und homogenen Ausbildung an einer Handvoll angloamerikanischer Elite-Universitäten und hin zu einer größeren intellektuellen und disziplinären Vielfalt. Und die Abschaffung des Gentlemen's Agreement, das die europäische Führung garantiert. Kurz gesagt, die Kreditnehmerländer und ihre Interessen müssen in der Organisation ausreichend vertreten sein. Diese Vorschläge sind nicht weit hergeholt.
Gehen wir die Vorschläge einmal durch. Zuallererst geht es um das Stimmrecht. Wie anfangs schon angedeutet, zählt nicht jede Stimme gleich. Je nach wirtschaftlicher Stärke erhalten die Länder unterschiedlich viele Stimmen und zahlen unterschiedlich viel in den Fonds ein. Die USA beispielsweise verfügen über 16,5% der Stimmen und verfügen damit über eine Vetomacht. Denn es braucht 85% der Stimmen, um Mandatsänderungen beschließen zu können. Das heißt, es gibt keine Änderung ohne USA im Boot. Ja. Auch die EU-Staaten verfügen gemeinsam über eine Sperrminorität. Zwar ist es durchaus vorstellbar, dass zwischen den restlichen Staaten die Stimmen anders verteilt werden und dass es dabei auch zu Umverteilungen zugunsten der Kreditnehmer kommt, aber dass insbesondere die USA sich diese Vetomacht streitig machen lässt, ist doch sehr unwahrscheinlich. Immerhin können sie so die globalen Kreditbedingungen diktieren, was eine ungeheure Macht bedeutet.
Ja, andere Vorschläge sind da schon eher umsetzbar. Dieses kritisierte Gentlemen's Agreement zum Beispiel. Da ist gemeint, dass im Regelfall ein Europäer den IWF leitet und dass dann der stellvertretende Direktor von einem US-Amerikaner besetzt wird. Hier ist also vollkommen klar, okay, das ist eine Institution, die dient eigentlich Europa und den USA. Und da könnte natürlich eine andere Besetzungspolitik etabliert werden. Dennoch scheint es schwer vorstellbar, dass die Kreditvergabe selbst nennenswert anders organisiert wird als heute, denn es handelt sich ja nicht einfach um kurzfristige Kredite, die zur Überbrückung kurzfristiger Zahlungsbilanzprobleme dienen, wie in den ersten Jahrzehnten des IWF, und stattdessen handelt es sich mittlerweile eher um mittel- und langfristige Entwicklungshilfe. Die betroffenen Länder hangeln sich von IWF-Kredit zu IWF-Kredit, wie man in den vergangenen Jahren auch bei Ländern mit mittleren Einkommen wie Argentinien gut sehen konnte.
Es findet also eine Umverteilung von den kapitalstarken Ländern zum Rest der Welt statt. Das Machtungleichgewicht wohnt diesen Beziehungen fast automatisch inne. Denn natürlich helfen die USA und die reichen EU-Staaten nicht aus reiner Nächstenliebe. Für ihre Kredite fordern sie eine Wirtschaftspolitik, die ihrer eigenen Ideologie und natürlich ihren eigenen Interessen entspricht. Eigentlich gibt es nur einen Hoffnungsschimmer in dieser Hinsicht, nämlich, dass der derzeit stattfindende Paradigmenwechsel auch zu neuen Vergabepraktiken im IWF führt.
Derzeit erleben wir eine Renationalisierung und eine neue Blockbildung. Dass freier Handel und freier Kapitalverkehr immer die bestmöglichen Ergebnisse mit sich bringen, das ist längst nicht mehr die Haltung maßgeblicher US-Politiker. Zölle werden erhöht, Industriepolitik wird großgeschrieben. Vielleicht könnte es in diesem veränderten wirtschafts- und handelspolitischen Umfeld zu Veränderungen kommen, ja, also dass quasi diese neue Blockkonfrontation da doch vielleicht auch ein bisschen was Gutes hat, denn nun greifen die USA und Europa selbst wieder vermehrt zu den Mitteln, die man armen Ländern lange untersagt hat. Wenn die USA als Hegemon unangefochten bleiben wollen, dann kann es sein, dass auch sie dem Rest der Welt wieder mehr Abweichungen vom liberalen Handelsideal und mehr eigene Wirtschaftspolitik erlauben müssen. Das ist aber reine Spekulation. Ob es wirklich so kommt, werden die kommenden Jahre zeigen.
Nun möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich am 24. August zusammen mit Stefan Schulz in Frankfurt zu erleben bin. Dort gibt es den Live-Salon zu meinem anderen Podcast, die 29er, und Tickets bekommt man über den Link, der in der Beschreibung steht. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!